Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 14. August 2025 geht es um das Thema solidarische Landwirtschaft am Beispiel der Gärtnerei Fuldaaue. Bei uns zu Gast heute Martina Keller und Timo Wilmesmeier. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere beiden Gäste stellen sich ganz kurz selbst vor.
Mein Name ist Martina Keller und ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren aktives Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft und beforsche bioregionale Wertschöpfungsketten und auch die Gemeinschaftsverpflegung.
Mein Name ist Timo Wimmismeier, Mitgründer der Gärtnerei Fuldaaue. Wir haben uns vor 5 Jahren, im Jahr 2020, gegründet und seitdem jeden Tag in der Fuldaaue am Arbeiten.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher mit dieser ganz kurzen Vorstellung. Und jetzt haben wir natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal die Aufgabe, das Thema solidarische Landwirtschaft halt irgendwie vorzustellen. Landwirtschaft haben wir alle eine Idee davon, aber was hat es im Besonderen mit diesem Konzept auf sich?
Genau, die solidarische Landwirtschaft ist eine Bewegung, die Anfang der 20er Jahre, als 2001, 2002 anfing. Ich glaube, die erste Solawi ist auf dem Buschberghof in Hamburg entstanden. Mittlerweile gibt es etwa 500 Solawis, aber erstmal zu dem Begriff solidarische Landwirtschaft ist ein bisschen irreführend. Ich finde den englischen Begriff eigentlich treffender. Community Supported Agriculture, abgekürzt CSA, bedeutet eigentlich, dass es eine Gruppe an Menschen gibt, die uns Landwirte eben vorfinanziert über in der Regel ein Jahr. Das heißt, die Gruppe der Mitglieder, so nennen wir das, die zahlen uns Anbauern einen Mitgliedsbeitrag und dieser Mitgliedsbeitrag ermöglicht uns für ein Jahr lang zu wirtschaften. Heißt, dass wir davon eben Betriebsmittel, Saatgut, alles planen und einkaufen können und so eben nicht den Marktschwankungen unterliegen und eben ein Jahr lang in Ruhe wirtschaften können. Also sprich, unterm Strich heißt es, dass wir keine klassischen Kunden haben, sondern dass wir Mitglieder haben, die wir kennen, die wir auch mitnehmen in unserem Prozess. Also die kriegen von uns monatlich einen Rundbrief oder jetzt gerade noch alle 4 Monate, aber können mitarbeiten, sie können partizipieren bei uns im Betrieb und sie sind eben keine klassischen Konsumenten, sondern eben werden mitgenommen. So, das vielleicht in der Kürze.
Vielen Dank erstmal und wenn wir jetzt darüber sprechen, Mitglieder, wie viele, also einfach um mal so eine Dimension zu bekommen, ne? Also wie viele Menschen sind das halt hier in unserer Stadt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute hier sozusagen aus der Fuldaaue ein Stück weit versorgt werden können?
Also wir sind derzeit bei dem Stand von 185 Mitgliedern, die wir wöchentlich mit Gemüse versorgen, regional und saisonal. Also es ist immer das, was quasi gerade reif ist bei uns auf dem Acker. Wir wirtschaften hier direkt in Kassel in der Unterneustadt und das, was reif ist, das wandert in die Kisten und die Kisten werden in der Stadt in Depots dann bereitgestellt und die Mitglieder holen dann in den verschiedenen Stadtteilen dann das Gemüse ab. Wie gesagt, das sind jetzt gerade etwa 180. Wir sind mit 40 gestartet und eben jedes Jahr ein paar mehr Mitglieder gewonnen und wir sind jetzt auch eigentlich da angekommen, wo wir hin wollten. Also viel mehr Kapazitäten haben wir nicht. Aber es gibt eben auch noch andere Solawis, zum Beispiel die Solawi in Kaufung und Escherode, Kassel und Umgebung. Ich glaube, die haben etwa um die 300 Mitgliedschaften. Und dann gibt es auch noch den Eschenhof, der ist in Altenhasungen. Die sind, glaube ich, auch bei ca. 200 Mitgliedern. Sprich, dann werden in der Gänze in Kassel plus Umland so 600 Personen, Familien über diese solidarische Landwirtschaft versorgt. Genau.
Und vielleicht, Martina, an dich als Nutzerin, langjährige Nutzerin, wie funktioniert das? Wir haben jetzt eben gerade von Depots gehört. Also wie läuft das? Also wie komme ich als Interessierter, als Nutzer dann zu meinen Sachen? Also ich verstehe das so, ich fahre jetzt nicht direkt zur Gärtnerei Fuldaaue, sondern irgendwie gibt es ein System. Erklär es uns vielleicht einfach kurz.
Genau, ja, gerne. Also ich bin tatsächlich Mitglied in der Solawi Kassel, weil damals, als ich Mitglied wurde, gab es nur diese eine Solawi und es ist total schön zu sehen, dass es ja mittlerweile auch mehrere gibt, weil die Nachfrage auch vor ein paar Jahren richtig groß war. Es ist so, dass ich jeden Freitag und auch heute eben mit meinen Taschen und meinem ganzen Equipment zu einem Depot radle. Und bei unserer Solawi ist es so, dass dann dort die Kisten stehen. Das ist in Kellern oder kleinen Häuschen von anderen Mitgliedern, die ihren Platz dort zur Verfügung stellen, dass die Gärtnereien dort die Kisten mit dem Gemüse, was wöchentlich geerntet ist, hinstellen können. Und wir wiegen unseren Anteil, also wir haben einen Anteil dann entsprechend aus, da liegen Listen bei. Und da steht jeweils die Gemüsekultur drauf, die geerntet wurde, und dann wird die entsprechende Menge ausgewogen. Genau, auch Eier mitgenommen oder auch Brot, je nachdem, was man gezeichnet hat als Anteil. Und so werde ich dann über das ganze Jahr wöchentlich mit dem Gemüse versorgt. Und im Winter wird es dann zweiwöchentlich, beziehungsweise im März, April, wenn das Lager leerer wird und dann erst die neuen Kulturen kommen. Und ja, ist eigentlich ganz einfach.
Für mich jetzt, ich habe jetzt so gerade gehört, ich hole das ab, je nachdem, was ich als Anteil gezeichnet habe und so weiter. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also das heißt, verstehe ich es richtig, dass ich die Möglichkeit habe, auch ein bisschen, also Einfluss auf das zu nehmen, was ich dann sozusagen bekomme? Ist das so?
Du kannst Einfluss so darauf nehmen, je nachdem, was eine Solawi anbietet. Also bei uns ist es ein Gemüseanteil, den habe ich jetzt gezeichnet und im Moment teile ich mir den tatsächlich mit einer anderen Person. Also so ein Gemüseanteil, würde ich jetzt mal sagen, reicht für roundabout einen Haushalt, zwei Personen und vielleicht noch ein Kind für eine Woche. Und für mich war das irgendwann zu viel, deswegen der halbe, geht auch eben. Und genau, ich hole den Gemüseanteil ab und da ist halt, was jetzt im Moment eben auch wächst, das ist in den Kisten drin und so bestimmt sich auch die Saisonalität durch das Jahr hindurch, was es auch dann gibt entsprechend.
Genau, Timo, und wir sind jetzt im August 2025, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was packt ihr im Moment in die Kisten?
Genau, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir packen, wie du gerade schon richtig sagtest, die Kisten vor. Also bei uns müssen die Mitglieder nicht die Gemüseanteile dann noch abwiegen und so, sondern sie nehmen einfach die Kiste, die wir vorgepackt haben, immer donnerstags. Also wir liefern immer donnerstags bis um 14 Uhr in die Depots. Und derzeit sind da so circa 10 Positionen drin. Tomaten. Also August ist so der Tomatenmonat. Wir hatten jetzt 1,6 Kilo Tomaten. Also das ist in der Kiste und dann Gurken, Auberginen, Zucchini, immer was Frisches, Grünes. Also ein Salat ist in der Regel drin, wobei wir jetzt gerade 3-4 Wochen ein Salatloch hatten. Aber dann gibt es Kräuter oder eben etwas anderes Grünes. Und Paprika geht jetzt los. Ne? Im September ist dann viel Paprika und bis Mitte Oktober. Ja, und in der Regel auch eine Kohlposition. Also eine Kohlrabi war jetzt, glaube ich, gestern drin und nächste Woche ist dann Spitzkohl oder sowas. Genau, und wir schauen halt immer, dass es, wie Martina gerade schon richtig meinte, so für 2 bis 3 Personen, dass es nicht zu viel ist, nicht zu wenig. Man kann es halt auch immer nicht allen recht machen, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt. Ne? Also es muss dann, müssen die Mitglieder dann auch schauen, ob sie dann vielleicht, wenn es zu viel ist, sich die Kiste teilen oder da, wir stellen noch eine Tauschkiste daneben, dass man dann was da reinlegt und dass die Mitglieder sich selber, wie ich das auch eingangs erwähnt habe, sich selber partizipieren und überlegen, an den Depots vielleicht auch eine Veränderung vorzunehmen und das einzubringen oder so. Aber wir schauen eben, dass wir möglichst gut wirtschaften und wie gesagt, gerade sind es etwa 10 Positionen.
Und Martina, für dich als Nutzerin, ist es so, dass letztendlich dein Speiseplan entsteht nach dem, was in der Kiste ist, wie oder jetzt in deinem ganz normalen Alltag? Oder hat das, vielleicht nochmal anders gefragt, bevor du Mitglied geworden bist, hast du wahrscheinlich ein anderes Konsumverhalten gehabt desbezüglich, oder?
Genau, man passt den Speiseplan tatsächlich an das Gemüse an, was pro Woche dann auch kommt. Und ich kenne es auch gar nicht mehr anders da und brauche es auch mittlerweile schon so, weil ich finde es eher schwieriger, auf den Markt zu gehen oder auch in den Supermarkt und dort Gemüse zu kaufen. Also die Kiste oder der Anteil gibt mir vor, was ich dann koche. Und dadurch, dass ich sehr gerne koche und auch viel fermentiere, ist es für mich auch gar kein Problem. Aber man muss sich da natürlich drauf einlassen und eine gewisse Offenheit mitbringen. Weil wenn ich jetzt ein Rezeptbuch aufschlage, kann schon sein, dass die Kulturen dann nicht immer passen, was in der Kiste ist. Aber das finde ich einfach das Schöne dran. Und im Moment ist einfach ja viel Salat und Gemüse geht immer. Ofengemüse ist die beste Variante, die man daraus zaubern kann. Und somit komme ich da gut zurecht mit.
Und Timo, habt ihr denn irgendwie so, also das ist jetzt nicht euer Kerngeschäft, sondern aber ich habe auch schon mal gehört, dass manche dann halt auch irgendwie Rezepte mitliefern oder sowas, also oder zumindest Ideen und Anregungen dafür, was man dann jetzt ausgerechnet mit einem ganz speziellen Gemüse oder sowas, was man vielleicht jetzt nicht so kennt, machen könnte. Wie geht ihr damit mit solchen Dingen um?
Also wir geben im Rundbrief immer Rezepte mit rein, wo die Mitglieder dann eben das nutzen können oder auch nicht. Und genau, das ist, was wir jetzt machen, aber das macht auch jedes Sulawi anders. In den ersten Jahren hatten wir auch noch das über so ein Portal versucht, wo die Mitglieder dann auch selbst Rezepte reinschreiben können. Das wurde nicht so gut angenommen. Also jetzt mit dem Rundbrief, das klappt ganz gut. Genau, also dass wir einfach Rezeptmöglichkeiten mit reingeben. Und natürlich reagieren wir auch. Also wir, wenn Kulturen nicht so beliebt sind zum Beispiel, was Mitglieder uns rückmelden, dann können wir reagieren. Und in der Anbauplanung, die wir immer im Winter machen, können wir dann auch den Anbauplan danach anpassen. Und dann gibt es eben weniger Chicorée oder Zikorien-Salat, also bittere Salate und dafür mehr Möhren im Winter oder so und Zwiebeln. Also da versuchen wir dann schon zu reagieren. Aber im Grunde, genau, gibt es diese drei Rezepte oder vier, die wir im Rundbrief dann den Mitgliedern mitgeben.
Genau, und ein Rundbrief ist jetzt nicht das, was ich noch als Rundbrief mal irgendwann kennengelernt habe, sondern ihr seid doch dann halt auch wahrscheinlich schon digitalisiert. Das heißt, es ist eine Form von Newsletter, ja, der dann halt irgendwie rausgeht und wo man einfach relativ einfach eine große Zahl von Leuten erreichen kann, ja?
Genau, das machen wir per Newsletter, dann per E-Mail und wir haben auch Instagram und so, natürlich das alles, naja.
Okay, dann vielleicht nochmal ganz konkret jetzt zur Gärtnerei Fuldaaue, ne? Also Fuldaaue assoziieren die meisten von uns natürlich ganz anders, ne? Also so, ja, man geht in die Buga oder man ist da unten irgendwie am Tun. Vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz beschreiben, auch für Leute, die dann vielleicht mal irgendwie mit einem offeneren Auge dann durch die Unterneustadt gehen oder fahren mit dem Fahrrad, wo genau seid ihr und wie groß stelle ich mir eigentlich diese Liegenschaften vor, die ihr bewirtschaftet?
Wir sind tatsächlich stadtnah oder innerstädtisch, kann man auch sagen. Also wenn man über die Drahtbrücke fährt in der Unterneustadt und sich dann rechts hält Richtung Buga, dann liegen wir eigentlich rechte Hand nach dem letzten Wohnhaus. Also es ist in der Ahnstraße 14. Es war eine oder ist immer noch eine Blumengärtnerei von der Familie Metz und wurde früher auch von dem Wilhelm Metz Gemüse angebaut, so wie es auch noch viele andere Gemüsegärtnereien in der Region gemacht haben. Und die haben aber jetzt in den letzten Jahrzehnten eben alle aufgehört und wir haben diese Gärtnerei eben 2019 entdeckt sozusagen, weil wir in Kassel gelebt haben und haben dort angeklopft und konnten dort dann beginnen. Erstmal ganz klein auf 2000 Quadratmeter, also ein Viertel Hektar. Jetzt gerade sind wir bei einem Dreiviertelhektar, also immer noch relativ wenig Fläche, also immer noch weniger als ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld ist etwa ein Hektar, aber dafür relativ viel Gewächshausfläche. Ne? Also dafür, dass wir eben Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika anbauen können, brauchen wir eben diese Gewächshäuser. Und da haben wir eben ausreichend Gewächshausfläche, aber eben zu wenig Freilandfläche. Und kooperieren deshalb mit anderen Betrieben aus der Region, zum Beispiel mit dem Falkenhof aus der Nähe von Korbach. Die bauen für uns zum Beispiel die Kartoffeln und Zwiebeln und auch einige Kohlkulturen an. Die haben dann eben größere Geräte, die haben da eine andere Schlagkraft und können eben mehr produzieren, eben aber alles auch bio und in Anführungsstrichen regional. Also wir bezeichnen Korbach immer auch noch als Region. Und so kooperieren wir auch mit anderen Betrieben, auch mit der anderen Sulawi, die für uns die letzten Jahre auch eine Kohlkultur angebaut hat. Also so sehen wir uns eben nicht alleine, sage ich mal, als Einzelkämpfer, sondern in einem Geflecht von anderen Biobetrieben aus der Region. Aber wir sind ja ein relativ kleiner Betrieb, Ne? Also wenn wir sagen, dass wir mit der Fläche 100 oder jetzt schon über 180 Mitgliedern versorgen, dann sind andere Gemüsebauer, die eher klassisch wirtschaften, die schütteln dann mit dem Kopf und fragen dann, wie schafft ihr das? Und wir wirtschaften halt relativ intensiv und haben eben ja ein gutes Feintuning, sag ich mal, ne, in den feinen Gemüsekulturen. Und die ganzen Hackkulturen, sag ich mal, die mehr Platz brauchen und auch längere Standzeiten haben, die kaufen wir in Anführungsstrichen zu und da kooperieren wir eben mit Betrieben, wie ich schon gesagt habe.
Also ich höre sowas von intelligenter Kooperation sozusagen innerhalb dieser Region, ne? Also sowas jetzt auch irgendwie ein paar Meter weiter weg sein kann, wie Korbach. Und auch miteinander statt Mitbewerber. Also wir reden ja irgendwie normalerweise in so wie unser Wirtschaftssystem organisiert ist, immer davon, dass es gibt Konkurrenz oder es gibt, wenn man es ein bisschen netter ausdrücken will, Mitbewerber. Und ähnlich wie ihr das vielleicht mit eurem Modell macht, dass ihr sozusagen von den Mitgliedern für ein Jahr safe seid, was eure Produktion angeht, ist das ja auch ein Stück weit ein anderes Modell. Also ist das auch ein Teil, sage ich mal, nennen wir es mal so einer Graswurzelbewegung, da vielleicht auch von unten ein Stück weit eine andere Form der Ökonomie zu implantieren?
Also was ich vielleicht noch an der Stelle sagen muss, was ich auch anfangs vergessen habe, ist, dass der Gedanke solidarische Landwirtschaft auch deshalb solidarisch heißt, weil es eine Beitragsrunde gibt. Also es gibt, also wir machen diese Beitragsrunde im März, wo eben alle Mitglieder zu eingeladen werden und da können die Mitglieder eben ihren anonymen Beitrag abgeben. Das machen einige Solavis auch online. Wir machen das, wir haben das die letzten Jahre immer in Präsenz gemacht und genau, also sprich, es gibt Mitglieder, die zahlen den Richtwert, der liegt bei uns bei 98 Euro im Monat für wöchentlich eine Gemüsekiste oder einen Anteil. Also sprich 4,2 Anteile im Monat für diese eben 98 Euro Richtwert. Aber es gibt auch durchaus einen großen Anteil von Mitgliedern, die weniger zahlen und mehr zahlen. Wir als Anbauer sagen, wir brauchen unterm Strich diese 98 Euro. Wer letztlich wie viel zahlt, ist uns eigentlich ganz egal. So, wir brauchen diese, wie gesagt, diesen Richtwert, der ermittelt sich durch die Anbaukalkulation, durch die Planung dafür, dass wir eben Mindestlöhne zahlen können und uns eben, ja, dass wir eben wirtschaften, so dass es auch nachhaltig ist und sich auch etabliert, sage ich mal. Ja, aber wie gesagt, es gibt Mitglieder, die zahlen eben durchaus mehr und andere zahlen weniger und ja, das ist so schon, würde ich sagen, ja, kann man das gut beschreiben. Also ich würde sagen, ist schon irgendwie was progressiv ist, weil es nicht klassisch ist. Also wo kann man in den Laden gehen und sagen, ich will weniger zahlen? Es gibt einen Preis und der Preis ist gesetzt. So, ne? Da kann man in manchen Ländern noch ein bisschen handeln oder so, in Deutschland jetzt weniger, aber und bei uns ist es eben, das ist das Solidarische und das da stehen wir hinter. So. Mhm.
Martina, als Nutzerin, wie handhabst du das? Gibt es in deiner Solavi auch, solidarische Landwirtschaft, auch so eine Bieterrunde, wo dann Dinge festgelegt werden, wo man sagt, okay, das ist der Preis und wie erlebst du das, sage ich mal, nicht nur bei dir persönlich, sondern wie gehen die Leute damit um insgesamt, also mit dieser Herausforderung, dann vielleicht auch ja anderen Leuten, die nicht so gut aufgestellt sind, wirtschaftlich gesehen es zu ermöglichen, im Rahmen eines solchen Modells halt auch teilhaben zu können.
Ja klar, also in der Solavi, wo ich bin, ist es genauso. Das ist ja, sage ich auch, der Kern der solidarischen Landwirtschaft, eben dieses Modell zu haben und auch anderen Menschen zu ermöglichen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, um sich eben gute Lebensmittel leisten zu können. Das ist ja eh ein Thema in Deutschland. Wir wollen immer weniger Geld für gute Lebensmittel ausgeben. Ja, und wir haben auch eine Bietrunde. Wir machen das tatsächlich online und dann wird geguckt, wird der Richtwert erreicht oder eben nicht. Und da sieht man eben auch mal, ja, was einem Lebensmittel auch wert sein können. Und wenn man mehr zahlen kann in einem Jahr, dann zahlt man mehr. Wir handhaben es so, wenn, dadurch, dass wir uns den Anteil teilen, wir runden meistens auf. Und ich denke, die meisten werden sich an den Richtwert halten. Einige zahlen mehr und einige, die zahlen weniger. Und am Ende wird so lange geboten, bis der Richtwert erreicht wird. Und dann letztendlich, sage ich mal, genau, die Gärtnerinnen und Gärtner auf den Feldern, die das Gemüse ja dann anbauen, auch gut davon leben können. Darum geht es ja letztendlich, weil ich sage, die Landwirtschaft ist ein Sektor, der nicht gerade hoch bezahlt wird. Und das muss man sich dann immer vor Augen halten.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bieten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und auch uns selber, eine kleine musikalische Pause an. Und wir hören uns gleich wieder im Stadtlabor zum Thema solidarische Landwirtschaft. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios. In unserer Sendung vom 14. August 2024 beschäftigen wir uns mit dem Thema solidarische Landwirtschaft und wir haben gerade darüber gesprochen, wie das so im Grundsätzlichen halt funktioniert mit der Finanzierung. Und es gibt eben, haben wir gerade gehört, sogenannte Beitragsrunden bei der Gärtnerei Fuldaaue ist die im März. Und Timo, du hast jetzt gerade erzählt, dass es da 98 Euro pro Monat der Richtbetrag ist. Und was mich interessiert ist, wie kommt ihr darauf? Das ist ja eine betriebswirtschaftliche Größe und wie stellt ihr das sozusagen für euch dann her, dass ihr mir als Nutzer einen solchen Preis nennen könnt, an dem man sich dann sozusagen orientiert?
Wir sind da transparent. Also wir machen eben diese Bieterunde, haben wir es sonst genannt, jetzt sagen wir Beitragsrunde. Und da stellen wir die wirtschaftlichen Zahlen vor. Es gibt dann quasi ein klassisches Diagramm, wo wir dann auch eine Viertelstunde eben alles erzählen, was wir für Kosten haben das Jahr über. Der große Batzen, ich glaube, sind über 65% sind eben Lohnkosten. Also wir haben eben zwei Auszubildende, zwei Angestellte, eine Saisonkraft, eine Vollzeitkraft und eben zwei Betriebsleiter, Gründer, also wir sind zu sechst und das Jahr über, das ist bei einem Umsatz, den wir haben von knapp über 200.000 Euro eben, wie gesagt, ein großer Batzen und die anderen Blöcke sind eben Saatgut, Betriebsmittel, dann ist da noch der Block Pacht und Versicherung, genau, und dann ein großer Block noch Sonstiges. Ne? Es fallen halt viele Reparaturen an in der Landwirtschaft. Wir haben relativ geringe Investitionskosten oder Abschreibungskosten, weil wir eben nicht große Maschinen bei uns haben. Das ist ein Vorteil. Dadurch, dass wir mit Kleinstmaschinen arbeiten, auch bewusst, um die Böden nicht so zu verdichten. Also wir haben eigentlich nur einen kleinen Einachserschlepper und Handgeräte. Haben wir jetzt nicht dieses große Investitionsvolumen, was in der Landwirtschaft ein Thema ist. Aber wie gesagt, wir sind da transparent. Wir stellen es vor. Und so kommen wir eben auf diese 98 Euro. Das ist in den letzten zwei Jahren nicht gestiegen, aber wir sind mit 80 Euro gestartet. Ich glaube, dann ging es zu 85, dann 92, jetzt eben 98. Da haben wir uns jetzt eben auch, sind wir da jetzt geblieben und wollen da auch eigentlich bleiben. So, das ist unser Wunsch. Natürlich wissen wir nicht, was passiert. Also wenn alles teurer wird, müssen wir den Marktschwankungen natürlich auch unterlegen und müssen uns da anpassen, aber genau.
Aber man kann sozusagen jetzt davon ausgehen, dass ihr auf dem Erfahrungshintergrund, ihr seid ja Profis, ne? Also ja. Einfach damit umgehen könnt und jetzt über die Jahre halt auch wisst, okay, wo landen wir da sozusagen? Und dann seid ihr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt's da die Bieterrunde im März, dann seid ihr erstmal für ein Jahr sozusagen wieder gesichert.
Wir sind jetzt gesichert. Wir haben jeden Monat haben wir Einkünfte von 17.000 Euro und damit können wir wirtschaften. Aber wir können zum Beispiel jetzt nicht große Rücklagen bilden. Ne? Das fehlt uns. Also wenn jetzt ein klassischer Wirtschaftsmensch in Anführungsstrichen uns begutachtet oder so, dann fragt er schon, wo sind eure Rücklagen, was ist, wenn was passiert, ne? Da war auch das Hagelereignis 2023, also ziemlich genau vor zwei Jahren im Juni, wo wir dann glücklicherweise diese große Spendenkampagne erfolgreich gemanagt haben und eben auch die Versicherung, also unsere Glasgewächshäuser waren versichert, dementsprechend hat uns da nicht das Genick gebrochen. Aber es kann immer was passieren und da fehlen uns dann schon irgendwie gewisse Rücklagen. Eigentlich müssten wir viel mehr nehmen. Eigentlich müsste der Richtwert bei 140 Euro liegen, sage ich mal. Aber wie Martina auch schon erwähnt hat, also die Landwirtschaft ist ein hartes Business. So, es ist ein sehr hartes Business. ist absolut unterbezahlt. Die Lebensmittel haben überhaupt nicht den Wert, den sie verdienen, meiner Meinung nach. Und da versuchen wir eben über die Solawi so ein bisschen zu kommunizieren und nehmen die Mitglieder mit und ja, so. Und sind aber auch gerade dran, so ein bisschen noch Pädagogik mit einzubinden, also sprich andere Einnahmequellen zu finden, um nicht 100% davon abhängig zu sein. So, aber genau. So wirtschaften wir, aber es gibt auch Solawis, die wirtschaften als Verein, es gibt Solawis, die wirtschaften als GmbH, als was gibt es denn noch, also als Kooperative, also ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt auch Solawis, wo die Mitglieder irgendwo auf einem platten Land sind und die suchen ihre Gärtner, gründen einen Verein und nehmen das selbst in die Hand. Bei uns war es jetzt andersrum, dass wir als Gärtnerinnen die Mitglieder gesucht haben und genau, aber da ist jede Solawi auch letztlich anders aufgestellt. So.
Vielleicht, was mir da jetzt gerade so einfällt, als du das erzählt hast, mit welcher Vielfalt da man unterwegs ist. Ihr selber seid ja eine GbR, also klassisch sozusagen. Wir haben neulich im Stadtzeit Kassel Magazin mal ein Thema aufgelegt zu gemeinschaftlichen Wohnformen. Ja, und da gab es jetzt diesen Sommer oder gibt es noch den Sommer der Wohnprojekte. Und da haben wir auch ein Stadtlabor dazu gemacht und wir haben auch gehört, dass es eine riesige Bandbreite unterschiedlichster Projekte halt gibt. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht auch die Kraft ist sozusagen, dass dass man sozusagen für seine jeweilige Region oder für seine jeweilige Stadt das Modell finden kann, was man was sozusagen funktioniert. Und ich glaube oder ich höre sozusagen raus, wenn du davon sprichst, dass ihr eure Ausgaben transparent macht, dass ihr dann Überblick drüber gebt, dass es ganz, ganz viel um Vertrauen sozusagen halt auch geht, unabhängig davon, welche Rechtsform das jetzt sozusagen hat. Ist das, also kannst du das so oder könnt ihr das so bestätigen?
Naja, also da vielleicht nochmal anschließend, genau das mit dem Vertrauen ist total wichtig und das Gute an diesem Solidaritätsgedanken auch, ne, wir hatten jetzt zwar dieses Starkwetterereignis mit dem Hagel, wo es die Gewächshäuser verhagelt hat, aber das, diese Kommunikation, diese offene, transparente Kommunikation, dass beispielsweise, wenn jetzt auch eine extreme Dürre, was ja im Moment nicht ist, was wir im Juni eher hatten, oder jetzt ganz viel Regen kommt und Kulturen nicht so gedeihen, wie sie sollten, dass das entsprechend kommuniziert werden kann und dann wissen die Mitglieder einfach Bescheid, okay, den Salat hat es vielleicht jetzt verhagelt, den gibt es diese Woche nicht. Und wenn wir jetzt auf dem freien Markt wären, dann wäre es eben so, dass wenn man an den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, liefern würde als Landwirtschaftsbetrieb, dann müsste man eben auch liefern oder hat dann eben diesen Schaden, weil der LEH hat den, ja, beziehungsweise wenn er einen Vertrag hat, die machen ja nicht so gern Verträge, aber dann muss man da irgendwie gucken, wie kann man das jetzt liefern und dann ist es nochmal schwieriger. Und bei einer Solawi, was ja so ein kleiner Nukleus in sich ist, ist es dann eher nochmal möglicher, da mit den Mitgliedern zu kommunizieren und entsprechend das zu liefern, was geerntet wird. Und wenn es mal weniger ist, dann kommuniziert man das. Und wir hatten es auch schon so, wenn es extrem trocken war und die Kosten des Beitrags überstiegen waren, dann wurde am Ende des Jahres dann nochmal eben aufgerufen, wer kann nochmal nachschießen von den Mitgliedern. Und beispielsweise, wenn jetzt mehr Wasser gebraucht wurde, dann haben wir auch nochmal 30 Euro in einem Jahr nachbezahlt. Und das war auch kein Problem, weil es einfach transparent kommuniziert wurde. Und dann kann man das eben gut abbilden und dann auch bezahlen.
Dann, ich hatte eben, als Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Musik gehört hatten, haben wir natürlich weiter gesprochen und ich hatte neulich ein Treffen im Heilhaus und da gibt es einen, habe ich dabei gelernt bei dem Treffen, einen solidarischen Mittagstisch. Also das heißt, man hat dieses Prinzip, was ihr jetzt sehr schön erläutert habt, auf einen Mittagstisch eben übersetzt und hat eben dafür gesorgt, dass die Leute, die die Küche sozusagen schmeißen dort, eben auch für ein Jahr als zeitlichen Rahmen in der Lage sind, das sozusagen zu machen. Und das heißt, wenn wir da jetzt, um es vielleicht nochmal ein bisschen größer zu machen, sind das ja durchaus Modelle, die sich auch möglicherweise dann eben auf andere Bereiche transportieren lassen. Oder ich hatte halt auch das Beispiel eingebracht vom nennt sich offiziell so gemeinnützigen Journalismus, ja, wo wir erleben halt hier in der Medienlandschaft eine immer schwierigere Situation, dass wir sogenannte Einzeitungskreise in Deutschland haben. Wir leben in einem solchen, wir haben hier nur eine Lokalzeitung, die es halt gibt, und das ist halt in ganz vielen Orten der Bundesrepublik Deutschland eben auch der Fall. Und da gibt es wiederum halt auch so kleinere Initiativen, Korrektiv ist vielleicht die größere und bekanntere davon, die nach einem solchen Modell wirtschaften. Also vielleicht nochmal die Frage an euch, die ihr euch natürlich auch übergeordnet mit solchen ökonomischen Dingen auseinandersetzen müsst. Gibt es das sozusagen als Ansätze oder welche anderen Ansätze sind euch vielleicht noch bekannt, wo auch nach solchen Prinzipien gewirtschaftet wird?
Ja, da kann ich auch noch mal was dazu sagen. Das nennt sich Community Supported X. Gibt es auch einen Verein zu oder eine Organisation, wo auch viel geforscht wird und geguckt wird, wie kann man das auf andere Bereiche außerhalb der Solawi, also der Community Supported Agriculture, übertragen. Es gibt's im Weinbereich eine Wein-Solawi, also Weinbau, und für viele Produkte auch noch, vor allem im Lebensmittelbereich. Es gibt ansatzweise das auch in der IT über die Host Sharing Genossenschaft EG. Da gibt es Ähnliches, hat natürlich Potenzial definitiv zum Ausbau, im Kleinen erstmal, und da eben diese alternative Wirtschaftsformen auch dann zu leben und zu gucken, wo kann das eigentlich heute schon funktionieren. Und da ja das Potenzial und die Vorteile davon zu nutzen.
Was mir gerade noch, wo du das angeführt hast, Martina, in den Sinn gekommen ist, es gibt ja auch die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Ja, also das vertiefen wir jetzt nicht irgendwie, was das jetzt genau ist, aber Herr Felber aus Österreich hat sich das einfallen lassen und ist halt auch ein Modell, sozusagen, ja, Ökonomie anders zu leben. Also sehen sich die solidarischen Landwirtschaften oder auch vielleicht die solidarisch wirtschaftenden Betriebe, die du kennst aus deiner Forschungspraxis, Martina, sehen die sich auch, sage ich mal, als Teil einer solchen Bewegung, weil die Gemeinwohlökonomie Bewegung ja auch nicht nur sozusagen in Deutschland und Österreich stattfindet, sondern das gibt es ja auch in vielen anderen Ländern mittlerweile, wo Leute nach diesen Ansätzen versuchen zu agieren.
Ja, also ich denke, die Solawi könnte da ein Teil sein, aber ich sehe schon auch, dass die solidarischen Landwirtschaften darüber hinausgehen, über die Gemeinwohlökonomie, weil viele Betriebe, die Gemeinwohl zertifiziert sind, doch noch Mitglieder des bestehenden Wirtschaftssystems eigentlich sind. Und ich sage, die Solawi nimmt sich da ja so vom Grundgedanken ein bisschen raus, indem sie das Mitgliedermodell hat. Natürlich, sage ich mal, in der vorgelagerten Wertschöpfungskette werden die Betriebsmittel auch auf dem Markt irgendwo gekauft. Aber sehe ich ein bisschen tiefer noch. Timo, kannst ja du gleich nochmal sagen, wie du das siehst. Aber grundsätzlich die Gemeinwohlökonomie, die Richtung, die sie geht, ein wichtiger Schritt, da eben das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu setzen und nicht nur den Gewinn und den Profit, der hinter einem Unternehmen steht.
Ja, kann ich jetzt so viel gar nicht hinzufügen. Also ich finde dieses Thema Community Supported X, wie Martina gerade erwähnt hat, eigentlich auch sehr spannend, und da gilt es jetzt eigentlich, Visionen zu spinnen. Also ich sehe die Landwirtschaft eigentlich so als Vorreiter. So, also da irgendwie, da steht halt ein Produkt im Hintergrund, ne? Also ähnlich wie bei den ersten Backsolawis, die jetzt entstanden sind, oder Bäckereisolawis oder Weinsolawis oder Käsereien oder so, da ist es ja vielleicht einfacher zu denken oder zu transportieren. Aber ich finde es auch durchaus spannend, das irgendwie jetzt weiterzudenken. Also da eben auch in andere Bereiche, ob es jetzt das Dienstleistungs, der Dienstleistungssektor ist oder andere Bereiche. Also ne, da kann man ganz viel machen. Ne? Und da haben wir auch einen Bericht geschrieben über den Science Park jetzt in der Frühjahrsausgabe. Und hatten wir eben auch Kontakt mit dem Verein CSX. Ich glaube, es ist ein Verein. Und da gibt es auch schon sehr viele Doktorarbeiten drüber und wissenschaftliche Arbeiten. Die schauen auch ins europäische Ausland, was es da gibt. Also da entsteht gerade was, da brodelt es so. Weil ich glaube, es ist an der Zeit. Die Zeit ist dafür reif. Ne? Es braucht eben die Visionäre, das zu denken und es dann auch zu wagen. Letztlich ist es auch ein Mut aufzubringen, zu sagen, man fängt was an. Also man findet Menschen, Nachbarschaftsinitiativen sind ja im Grunde nichts anderes. Also Menschen, die das, was man macht, gut finden und supporten. Und dann probiert man es aus. So, ne? Man kann ja immer wieder aussteigen nach einem Jahr und sagen, es passt nicht. Ne? Das ist bei uns auch, dass viele Mitglieder auch nach einem Jahr wieder aussteigen. Warum auch immer, dass sie sagen, es war dann doch nicht das Richtige oder so. Ne? Und dann, genau, so weit von mir, ja.
Vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir gönnen Ihnen und uns nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, solidarische Landwirtschaft. Und bei uns zu Gast Martina Keller und Timo Wilmesmeier. Und wir sprechen über das Thema am Beispiel der Gärtnerei Fuldaaue. Aber es gibt, das haben wir jetzt hier schon gehört und gelernt, ganz, ganz viele andere Initiativen. Und vor der Pause haben wir darüber gesprochen, wie sozusagen dieser Gedanke, ich mache es jetzt mal auf Englisch, weil ihr das halt auch so gebraucht habt. Also Community Supported X, also wo wir gar nicht genau wissen, was könnte das denn noch sein. Da haben wir darüber gesprochen und eine Frage, die für mich dabei aufgeploppt ist, ist eben die, was müsst ihr als Produzenten, sage ich mal, für eine Haltung mitbringen und was muss ich als Konsument für eine Haltung mitbringen, damit ich in so eine Geschichte halt auch gut einsteigen kann, weil wir sind ja alle irgendwie anders drauf vom Grundsätzlichen her und da steht möglicherweise auch das Thema Verhaltensveränderung, ne? Erstmal irgendwie auf der Agenda und wir wissen aus ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen, dass Verhaltensveränderungen irgendwie ganz, ganz schwierig zu erreichen sind, jetzt mal Beispiel Klimaschutz und so weiter. Also was fällt euch dazu ein? Was braucht man auf beiden Seiten sozusagen oder auf allen Seiten, wenn man in diese Modelle einsteigen möchte?
Ja, als Konsumentin sollte man eine gewisse Offenheit mitbringen. Zum einen natürlich für dieses Modell, dass man da einmal die Woche das Gemüse auch abholt, sich das einplant. Aber also ich sehe das so wie einen Besuch auf dem Markt oder im Supermarkt, da gehe ich auch hin und hole das und da fahre ich dann auch hin und genau muss den Weg machen. Und ja, was jetzt ich dann aus den Kisten mir abwiege jeden Freitag, ich denke, da ist es einfach wichtig, so ein bisschen zum Ursprung zurückzugehen und sich zu überlegen. Ja, und da sind wir gesellschaftlich ja so ein bisschen weggekommen, weil wir ja immer alles zur Verfügung haben. Was wächst eigentlich, zu welchem Zeitpunkt, was ist vielleicht auch lagerfähig und was gibt's auch mal nicht? Und da gibt's ein schönes Stichwort, ich nenne es immer wieder ganz gerne. Die sogenannte Kohlmüdigkeit im Winter. Ich möchte einmal erleben, dass jemand sagt, ich habe eine Gurkenmüdigkeit oder die Tomatenmüdigkeit. Habe ich noch nie gehört, weil die gehen nämlich immer, so wie der Eisbergsalat auch. Und ja, dass man sich einfach überlegt, was gibt's zu welcher Jahreszeit und was kann ich daraus machen. Und es ist ganz klar, dass es im Winter eben keine Erdbeeren gibt und auch keine Gurken und keine Tomaten. Und dass man sich dann eben überlegt im Sommer, wenn es dann ja vielleicht eine Schwemme gibt, so wie es jetzt auch wahrscheinlich mit der Zucchini im Moment ist, kann man die einmachen. Ja? Ich sage, das hat alles, braucht man Zeit für, das muss man auch wollen und sich die Zeit nehmen, aber ich sehe das auch als Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln, in die sehr, sehr viel Arbeit und sehr viele Ressourcen im Anbau fließen und aber auch ja, diese Frage, genau, mit was füttere ich eigentlich meinen Körper? Ja, wenn ich oftmals überlege, unser Auto, da kommen die besten Sachen rein, ne, vom, ja, wie auch immer, diese Flüssigkeit für die Scheibenwischer, da guckt man immer und gibt viel Geld aus, aber was man dann selber isst oder konsumiert, das stellt man oftmals hinten an. Und ich denke, das so miteinander zu verbinden, einfach mal zu überlegen, wo kommen meine Lebensmittel her, was möchte ich eigentlich essen und vielleicht auch wieder, wie, ja, kann ich es auch haltbar machen, um das so an die Saison dann anzulehnen. Na, und wir hatten ja während Corona, wo wir viel Zeit hatten, da auch diesen Trend hin, dass man wieder mehr einmacht, dass jeder seinen Sauerteig im Kühlschrank hat und genau, mittlerweile fermentiert. Also da gab es ja so diesen Schwung in diese Richtung. Aber das muss einem ganz bewusst sein, dass man eben Teil des Modells ist, aber dass man dann auch diese guten Lebensmittel hat, die man entsprechend dann auch essen darf.
Also ja, vielen, vielen Dank erstmal. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, Ich sag mal so auf der privaten, persönlichen Ebene sozusagen. Martina, du bist jetzt eine Nutzerin, das machst du sozusagen für deinen Privathaushalt. Jetzt könnte man natürlich auch dieses Thema insgesamt möglicherweise auch größer denken. Also es gibt ja auch schon Projekte, in denen ihr auch gearbeitet habt, ne? Also so, wo man jetzt darüber nachdenkt, wie können wir das vielleicht auf eine andere Ebene transformieren? Oder ich mache nochmal ein konkretes Beispiel oder zwei Beispiele, ohne das jetzt als Werbung zu meinen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Restaurant im Renthof denke, die mir sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben, oder auch an das Weißenstein im Königstor, ja, also so, dann kriege ich ja da einfach nicht alles, ne, irgendwie, sondern ich habe immer eine sehr, sehr individuelle Karte, oder ich glaube, im Mondial wird es auch so laufen. Also wie gibt es da vielleicht auch in diese Richtung nochmal andere weitere Überlegungen, wie man solche Modelle letztendlich auch über diese private Nutzung, sage ich mal, der in den Haushalten weiterdenken kann, in Richtung Kantine, in Richtung Kita, in Richtung Schule. Also es gibt ja viele potenzielle Abnehmerinnen, Abnehmer, wo man sagen könnte, ja, die können auch so eine gewisse Dauerhaftigkeit halt irgendwie generieren. Wie schätzt ihr sowas ein?
Also wir haben da halt erste Erfahrungen gesammelt, jetzt mit einem Restaurant und auch mit einer Kita die letzten Jahre, und das ist eben Projektcharakter, ne? Also so der 95% des Umsatzes erzielen wir mit den Privathaushalten, sage ich mal, oder der Anteile. Und da gibt es dann eben das Restaurant, von dem du gerade auch gesprochen hast, Mondi, mit denen wir jetzt schon seit 3 Jahren erfolgreich kooperieren. Und die haben eben bei uns 2 Kräuterbeete gepachtet. Und das ist dann eben ein jährlicher Anteil sozusagen. Und alles, was dort auf den beiden Beeten wächst, wird geerntet, und einmal wöchentlich, im Winter ist dann wenig, aber so von April bis Oktober wächst da üppig vielfältige Kräuter, werden die runtergeschnitten und eben dann beliefert. Und die Kindergarteninitiative oder die Waschbärenbande, so heißt unsere Nachbarschaftsinitiative letztlich, der Kindergarten, die bekommen von uns eben auch einen Anteil, der eben angepasst ist dann eben an die Kinder. Also die essen dann eben kein Kohl, weil sie nicht verkochen können. Also es ist dann eben eine Rohkostkiste. Und das klappt auch super. Also da müssen wir dann so ein bisschen halt eben anders packen. Aber dadurch, dass wir vorpacken, ist es eben auch möglich, dass wir eben sogenannte Rohkostkisten eben den Kindergärten zur Verfügung stellen. Und das Modell könnte man auch noch durchaus ausweiten. Da sehe ich auch ein großes Potenzial, gerade für Kindergärten und auch für Schulen. Bei uns ist eben so der Faktor der Erträge. Also wir haben jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, viel mehr zu versorgen. Also wie ich eingangs schon sagte, wir sind jetzt bei 182 oder 183 Mitglieder. Wenn wir 200 erreicht haben, dann sind wir voll. Also wir könnten noch ein paar Mitgliedschaften dazu nehmen, aber eben nicht mehr viel mehr. Aber ich denke, es gibt andere Solavis, die noch Potenzial haben, und es gibt auch noch viel, viel Fläche um Kassel herum, die noch bewirtschaftet oder ökologisch bewirtschaftet werden könnten. Ich kenne jetzt 2 Gärtnereien, die aufhören, konventionell die Nachfolger suchen. Also es gibt gerade da auch einen Shift und Möglichkeiten eben, gerade wenn man jetzt an Schulen oder an Unis oder an Kindergärten denkt. Also da haben wir jetzt, wie gesagt, im Kleinen angefangen, und das war sehr erfolgreich.
Mhm. Genau, da gibt es definitiv Potenzial, weil es die Gemeinschaftsverpflegung in Kassel ist sehr vielfältig und hat eine hohe Essensanzahl. Wir hatten das jetzt in einem Projekt an der Uni tatsächlich auch berechnet, wie viel Abnahme da stattfinden könnte, und der Selbstversorgungsgrad in der Region, insbesondere für Kartoffeln und Gemüse, liegt über 100%. Also man könnte die Gemeinschaftsverpflegung mit bestimmten Mengen heute schon beliefern, und es findet ja auch schon statt, ne? Kartoffel ist da eigentlich ein ganz gutes Beispielsprodukt. Was wir natürlich immer sehen müssen, dass im Stadtgebiet die meisten Kitas und Schulen gar nicht mehr über eine Frischküche verfügen, wo man auch überlegen muss, wie möchte man das eigentlich in Zukunft aufbauen oder auch ausbauen. Aber da kann man ja in einem weiteren Schritt oder also vorgelagerten Schritt mit den Catering-Betrieben, die hier ansässig sind, kooperieren und die entsprechend beliefern. Und für so Nebenkomponenten, wenn es mal einen Salat geben soll oder Pellkartoffeln, dann entsprechend mit den Solavis zusammenarbeiten oder auch ökologisch wirtschaftenden Betrieben in der Region. Also da gibt es mögliche Ansätze. Natürlich auch nochmal spannend die Betriebsverpflegung, ne, die dann auch nochmal ein höheres Budget hat, wie im Bereich ja, Care oder auch Education, also Kindergärten, Krankenhäuser. Da ist es nochmal einfacher, so Produkte dann zu platzieren. Da gibt es natürlich auch schon Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette. Da ist einiges in der Mache, aber da sehen wir natürlich auch noch Potenzial, das auszuweiten.
Okay, wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Ich gebe noch sehr, sehr viel zu erzählen, glaube ich, oder zu berichten über diese verschiedenen Themen. Vielleicht ganz kurz, also so als wirklich als dass ihr, jeder von euch nochmal kurz in sich geht und sagen, was wäre denn eine wünschenswerte Zukunft? Also für dieses Thema der Community Supported Agriculture oder eben der solidarischen Landwirtschaft oder eben anderer Bereiche, aber wirklich bitte in der gebotenen Kürze einen zentralen Gedanken, der euch dazu in den Sinn kommt, den ihr jetzt hier gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern noch teilen möchtet.
Ich fange da direkt an, genau. Also für mich die Vision wäre, hier so einen Wertschöpfungsraum in Kassel und im Umland zu haben und dass Produkte, die im Moment aus der Region ja, rausgehen, dass die hier bleiben und entsprechend auch verarbeitet werden könnten. Und Thema, was ich besonders interessant finde, dass hier mehr Hülsenfrüchte angebaut werden, die ja natürlich total interessant für eine eiweißreiche Ernährung auch sind und auch weniger Fleischverzehr letztendlich.
Dem schließe ich mich auch an. Also wenn ich über die Vision nachdenke, dann ist es mehr Landwirtschaft wieder. Also früher gab es viele, viele landwirtschaftliche Gemüsebaubetriebe in Kassel. Jetzt gibt es eigentlich nur noch 2 oder 3. Das ist nicht schön. Da ist viel Potenzial und da hoffe ich auf jeden Fall, dass da was entsteht. Und für uns persönlich, also wir haben im Frühjahr ganz schön zu kämpfen, wenn es um das Thema Marketing und Mitgliederwerbung und so. Also da wäre es schön, wenn das irgendwie, also wir sind Gärtnerinnen und Gärtner. Das ist das, was wir gelernt haben und das, was wir können. Und ab und zu geht uns so ein bisschen die Luft aus in den Bereichen. Und wenn das, sag ich mal, öffentlich gesehen würde und irgendwie promotet werden könnte oder wie auch immer, dann wäre das für uns super, dass wir nur noch gärtnern müssten.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal für euch beide, für diese Sendung, das Stadtlabor am 14. August 2025 zum Thema solidarische Landwirtschaft. Bei uns waren zu Gast Martina Keller und Timo Wilmesmeier und unser Thema, wie gesagt, solidarische Landwirtschaft am Beispiel der Gärtnerei Fuldaaue. Aber wir haben natürlich auch über viele andere Aspekte gesprochen und wir haben halt auch mitbekommen, dass in dieser Region auch ganz, ganz viele Impulse und Initiativen schon da sind, die am Arbeiten sind. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und verabschieden uns mit einer Musik.